Ich habe für uns heute Abend zwei Texte ausgewählt. Was die beiden Texte miteinander verbindet, ist das Thema. Es handelt sich in beiden Berichten, die wir dort finden, um den Umgang Jesu oder die Lehre Jesu bezüglich Besessenheit. Im ersten Fall geht es um eine Person, die Jesus begegnet und die frei wird von bösen Geistern, von denen sie in Besitz genommen wird. In dem zweiten Text geht es mehr darum, dass uns Jesus Hintergründe geben will, mit welchen Gefahren haben wir es bei der Besessenheit zu tun und wie funktioniert es, dass Menschen frei werden von bösen Geistern. Der erste Text, den finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 8, ab Vers 26. Es ist die Geschichte der Heilung des Gerasenas oder des Gerasenas, oder da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die ihr bei euch in der Bibel findet. Und wir finden Berichte davon im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und hier im Lukas-Evangelium. Es gibt etwas unterschiedliche Betonungen in dem einen oder den anderen Bericht, aber im Grunde genommen handelt es sich hier um dieselbe Begegnung Jesu mit einem Menschen, der in den Grabhöhlen wohnt und der schon lange von Dämonen gequält wird und durch die Begegnung mit Jesus frei wird. Ich lese das vor, also Lukas-Evangelium Kapitel 18, die Verse 26 bis 39. Bitte? Entschuldigung. Lukas 8, Vers 26 bis 39. Und sie fuhren in das Gebiet der Gerasener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleidung mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihm gefahren. Und er bat ihn, er möge ihn nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündigten es der Stadt auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzen. Und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Er bat ihn, die ganze Volksmenge aus dem umliegenden Gegend, wo der Gadarener, von ihnen wegzugehen. Denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach: Kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hat. Also, zuerst einmal in dem Vers 26 wird uns hier eine genaue Ortsangabe gegeben. Das entspricht der Vorgehensweise von Lukas. Wir wissen, dass in den ersten vier Versen des Lukas-Evangeliums er seine Methode darlegt, und die ist, detailliert nachzuforschen, wo, wann, was geschehen ist, damit die Leser des Lukas-Evangeliums zuverlässige Informationen über das Geschehen um Jesus Christus bekommen können. Die Stadt Gadara oder Gerasa oder wie sie sonst auch heißt nach verschiedenen Übersetzungen, die liegt höchstwahrscheinlich gegenüber der Stadt Tiberias, auf der östlichen Seite des Sees Genezareth, möglicherweise an der Stelle des heutigen Dorfes Kursi. Dort hatte man Ausgrabungen gemacht und tatsächlich einen antiken Friedhof gefunden. Und von diesem Mann wissen wir, dass er nach den Parallelberichten eben in Gräbern gehaust hat und gelebt hat. Darüber hinaus ist das ein Gebiet, in dem viele Heiden gelebt haben. Es gehörte zu dem Gebiet der sogenannten Dekapolis, also der zehn Städte, des zehn Städtebundes, die im Osten und Norden des Sees Genezareth gewesen waren, die dazu beitragen sollten, dass das Volk Israel vermischt wird mit der griechischen und römischen Kultur. Und dass es sich hier um ein heidnisches Umfeld handelt, das können wir daraus schließen, dass eben Schweine dort gehalten worden sind. Und die waren ja für die Juden unreine Tiere. Und das hätte man nie gehalten. Wofür auch? Essen durfte man sie nicht. Und dann ist es ja unsinnig, die Schweine zu halten. Schon allein durch die Berührung und den Umgang mit den Schweinen würde man unrein werden. Also sehr wahrscheinlich in dieser Region findet das statt, im Ostrand des Sees Genezareth. Und dort in der Nähe dieser Gräber und dieses Dorfes, was ich genannt habe, da befindet sich eben auch ein relativ steiler Abhang, von dem man ausgehen kann, der passt ganz gut zu dieser Beschreibung, dass die Schweine sich da heruntergestürzt haben und dann direkt in den See hineinfielen. Jesus fährt mit dem Boot da hinüber, denn seine Jünger, beziehungsweise einige seiner Jünger sind ja Fischer, die haben also dieses Verkehrsmittel zur Verfügung und wir wissen nicht ganz genau, was er dort vorhat. Denn nachdem er diesen Besessenen heilt, zieht er ja erst einmal nicht weiter in diese Gegend der Dekapolis hinein, sondern da steht dann in Vers 40, und als Jesus zurückkam, da empfing ihn die Volksmenge. Das heißt, er fährt dorthin, er heilt diesen Besessenen und er kehrt wieder um. Jetzt könnten wir sagen, vielleicht hat Jesus in seiner göttlichen Allwissenheit, wusste ja, ihm war bewusst, da ist dieser Besessene und der soll befreit werden, damit auch die Heiden in dieser Gegend etwas von der Macht Jesu und seiner Messianität mitbekommen. Das wissen wir nicht ganz genau. Jedenfalls, Jesus kommt dort an, er steigt ans Land und da wartet scheinbar dieser Besessene schon. Wir haben den Eindruck nach dem Matthäusevangelium, dass er auf die Jünger und Jesus zurannte. Wir müssen uns vorstellen, dieser Mann machte sehr wahrscheinlich keinen so positiven Eindruck. Erst einmal sehen wir, der ist besessen, der ist sehr stark, möglicherweise baumeln da noch die Ketten an seinen Füßen und Armen. Und wir lesen ja, dass man ihn mit Ketten gebunden hat und er die auseinandergerissen hat, frei war. Im Matthäusevangelium lesen wir noch, dass er aus den Grabhöhlen kam. Wir müssen uns vorstellen, wahrscheinlich zerzaust, nicht unbedingt gepflegt. Kommt er angerannt auf die Jünger. Ich wahrscheinlich an der Stelle Jesu hätte erstmal Bedenken und Angst gehabt. Was will der von mir? Stellt euch durch einen verwahrlosten Menschen vor und ich denke, auf der einen Seite wissen wir, Jesus hat ja Macht über diesen Menschen und Jesus ist Gott und braucht deshalb diese Angst nicht zu haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Situation einige der Jünger etwas zurückwichen, als Jesus ihnen dort begegnete. Und wir lesen das ja auch, dass jetzt in erster Linie ein Gespräch zwischen Jesus und dem Besessenen ist. Die Jünger sind scheinbar hier nur zuschauende und zuhörende Statisten, die tauchen nicht mehr auf. Die sind selbst beeindruckt durch das, was dort stattfindet. Diese Ergänzung, die wir finden, eben hier mit den Gräbern, dass er eben in keinem Haus sich aufhielt, sondern in den Gräbern, die zeigt und ist auch für die Juden wichtig, weil Gräber galten als unrein. Also wer mit Toten zu tun hat, der ist unrein. Und hier zeigt sich irgendwie so auch ein Charakter von der Besessenheit. Also Besessenheit hat häufig mit Negativen, mit Unrein, mit Tod zu tun und das ist genau hier auch der Fall bei diesem Besessenen. Denn schließlich der Teufel, der Besitz von Menschen ergreift, will sie in erster Linie vernichten. Wenn ein Mensch besessen ist, dann geht es ihm normalerweise nicht gut, sondern er wird langsam innerlich, seelisch, manchmal auch psychisch, manchmal auch körperlich zerstört. Wir wissen das ja an anderen Stellen, wo Jesus Besessenen begegnet. Denken wir an den Jungen, der sich ins Wasser wirft und ins Feuer wirft. Da will der Dämon diesem Jungen schaden, will ihn töten. Und hier sehen wir was ganz Ähnliches. Also der lebt in einer unreinen Umgebung, in einer, die von Tod durchdrungen ist. Das ist ja morbide, könnten wir eigentlich sagen. So wie es das heute da und dort auch gibt, bei okkult geprägten Jugendlichen, die dann irgendwo ihre schwarzen Messen eben auf Friedhöfen feiern. Da merken wir, das ist alles in dieser Tendenz. Wenn wir jetzt diesen Bericht finden von dem Besessenen, ab Vers 27 wird der Besessene ja erwähnt, dann stellt sich uns natürlich die grundsätzliche Frage, glauben wir an Besessenheit? Diese Frage ist wichtig zu stellen, weil wenn ihr in unserer Umgebung herumschaut, bei den normalen Menschen um uns herum, die lachen uns aus dabei. Und als ich im Vorfeld dann einige Kommentare auch einmal durchgelesen habe, um zu sehen, was die denn darüber zu sagen haben, neben dem, was wir in dem Text finden, zahlreiche Kommentare und sogar evangelikale Kommentare versuchen dann so ein bisschen zu interpretieren, naja, der ist eigentlich bloß psychisch krank und der meinte vielleicht, dass er von Geistern besessen sei und Jesus ihn davon frei machen solle. Solche Sachen werden dann dabei genannt. Und dann wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass hier auch Leute, die schizophren krank sind, dass es da solche multiplen Persönlichkeiten gibt, dass Leute in anderen Stimmen sprechen, aber das sei ja alles nur psychische Erkrankung. Und Jesus ist hier an dieser Stelle dann nur der große Heiler. Eugen Drewermann, der ja vielen bekannt ist, der interpretiert das auch genau in diese Richtung. Jesus ist der Heiler für die psychisch Zerrissenen und Angeschlagenen. So interpretiert er das. Und jetzt ist für uns die Frage, glauben wir das auch oder glauben wir dem, was hier beschrieben steht, dass es wirklich möglich ist, dass ein dämonischer Geist, ein Diener des Teufels, ein unreiner Engel, Besitz von einem Menschen ergreifen kann. Und es gibt dann auch andere Christen wiederum, die sagen, naja, theoretisch ist das möglich, aber praktisch gibt es das ja heute nicht mehr. Wenn irgendjemand Anzeichen von Besessenheit hat, dann schicken wir den halt in die psychiatrische Klinik oder zu dem Psychiater, Psychologen, und der muss sich darum kümmern. Und wenn nachher alles nichts hilft, dann kommt er in eine interne Station oder er bekommt so starke Psychopharmaka, dass er weder A noch B sagen kann und dann liegt er nur wie betäubt irgendwo in der Ecke. Aber dann nehmen wir ja eigentlich das auch wieder nicht ernst. Denn die Bibel geht davon aus, es gibt körperliche Erkrankung, es gibt seelische Erkrankung, es gibt auch geistliche natürlich, der geistliche Tod, da wo Menschen von Gott getrennt sind. Aber es gibt auch diese Besessenheit, da wo Menschen unter den direkten Einflussbereich des Teufels kommen und diese Dämonen in ihnen leben. Und ich glaube, dass wir das mehr als Realität wahrnehmen müssen, mehr damit rechnen müssen, dass wir auch Menschen begegnen können in unserer Umgebung, in Deutschland, die besessen sind von unreinen Geistern. Und ich selbst bin einigen solcher Menschen begegnet. Manche sind frei geworden, andere wollten es nicht, sind nicht frei geworden. Insbesondere in dem Zusammenhang, dass heute Esoterik, viele orientalische und asiatische Religionen weit verbreitet sind, wo die Menschen sich öffnen, übernatürlichen Geistern und Kräften gegenüber, besteht immer im Hintergrund die Gefahr, dass diese Geister und Kräfte wirklich Besitz von den Menschen ergreifen. Nicht jeder, der mal zum Dalai Lama geht, ist deshalb gleich besessen, aber Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, die stehen in der beständigen Gefahr, dass sie auch dämonisch besessen sind. Das jüngste Beispiel, mit dem ich zu tun gehabt habe oder noch habe, ist eine Frau hier in der Nähe, in Bad Oeynhausen. Mit einer Mitarbeiterin von der Bibelschule haben wir sie jetzt schon mehrfach besucht. Und sie war dämonisch besessen. Sie sagt das auch selbst. Sie hat sich ganz stark mit bestimmten Alternativheilmethoden, auch mit anderen esoterischen Praktiken, mit Zauberei und Okkultismus beschäftigt. Das ist dann so während der Gespräche langsam herausgekommen. Und umso tiefer sie dort eingestiegen ist, umso stärker hat sie diese Belastung geführt. Schließlich war es so, dass sie immer in Angstzustände gekommen ist, dass sie diese Geister und Dämonen regelrecht gesehen hat, die um sie herum waren, dass ihre Tochter, sie ist alleinerziehend, dann immer um 23:30 in der Nacht aufgewacht, schreiend und sie wussten nicht, was los ist und immer wieder dasselbe und sie hat dann Angstzustände, sah irgendwelche Fratzen und das über Monate hinweg. Und erst in dem Moment, wo sie Jesus begegnet ist, wo Jesus sie freigemacht hat davon, da war von vornherein Schluss mit der Sache. Die Träume hörten auf, diese Schatten hören auf, die Angstzustände hören auf, alles vorbei. Sie hatte vorher erst einmal noch von ihren Freunden versucht, so mit einem indianischen Schamane diese Geister zu vertreiben, also sozusagen den Teufel mit dem Teufel zu bekämpfen. Und das hatte alles nicht gewirkt. Sie sagte, danach wurde das nur noch schlimmer. Und genau das ist das, was Leute für Erfahrungen machen können. Insbesondere da, wo Menschen Gott den Rücken zuwenden, wo sie mit religiösen Dingen nichts mehr zu tun haben wollen, vom Christlichen aus, da entsteht dieses Vakuum, das dann gefüllt werden kann durch dämonische Kräfte und Mächte. Und Jesus geht von der Realität dieser Mächte aus. Und wir sollten es auch tun, denn wir sind auch die einzigen Menschen, die diesen Besessenen helfen können. Natürlich nicht wir, sondern Gott durch uns, aber nur wir können sie darauf hinweisen. Und einer, der besessen ist, kann nur durch Jesus Christus frei werden. Da hilft keine Psychotherapie und da helfen auch keine Medikamente, sondern da hilft nur, dass hier die Macht des Stärkeren da ist, nämlich die Macht Gottes, vor der die Dämonen weichen müssen. Und genau das ist es ja auch, was uns hier begegnet. Da kommt dieser Besessene, er trug keine Kleider mehr, er kam von den Gräbern und dann sah er Jesus, schrie. Hier merken wir auch sofort diese Unverträglichkeit von Dämonen und Jesus Christus. Das ist eine Erfahrung, die wir häufig machen können, wo wir mit dämonisch belasteten Menschen zu tun haben, dass sie eine Aversion haben gegen Gott, gegen die Bibel, gegen Beten und ähnliche Sachen. Dass sie häufig geradezu in Angstzustände hineinkommen können, weil diese Dämonen in den Menschen natürlich spüren, dass sie hier klein beigeben müssen. Dass sie den Menschen, den sie sonst so in Gewalt haben, dass hier ihre Macht und ihre Möglichkeiten enden. Das erinnert mich an einen anderen Fall von ebenfalls einem besessenen Mann, einem belgischen Soldaten. Der war eine Zeit lang bei uns in der Gemeinde gewesen, war eben stationiert in Deutschland, und also als er zum Gläubig war, nicht als er besessen war. Und wir hatten ihn also vorher erstmal kennengelernt, hatten dann missioniert, und es waren auch andere belgische Soldaten in der Kaserne, die ihn mitmissioniert haben. Und schließlich kam er regelmäßig zum Hauskreis, aber was auffällig war, er konnte nicht beten. Jedes Mal, wenn er beten wollte, dann brach er da in Schweiß aus und das ging alles nicht. Und schließlich war ihm klar, er muss sich entscheiden. Er spürte jetzt entweder für Jesus oder eben ohne Jesus nehmen. Und das ging mehrere Tage, immer wieder im Gespräch, und wir beteten mit dafür. Und während dieser Tage war es so, dass er nächtelang nicht schlafen konnte. Und zwar nicht nur aus Schlaflosigkeit wegen Aufregung, sondern sobald er sich ins Bett legte, dann fing es an, in der Wohnung irgendwo zu krachen. So als ob ein Schrank umfällt oder eine Tür zugeschlagen wird. Er steht auf und nichts ist zu sehen. Und dann legt er sich wieder hin und dann klopft es draußen am Fenster. Und ich war in der Wohnung auch gewesen, wir hatten dort später noch Hauskreis gehabt. Und diese Wohnung war im dritten Stock. Kein Baum vor der Tür, sonst auch nichts vor der Tür, wo man sagen kann, naja, das sind die Äste, die da dran schlagen, nicht zu sehen. Und das ist nächtelang so, dass er vollkommen gerädert ist dabei. Und schließlich kommt dann der Durchbruch. Er übergibt sein Leben Jesus. Und plötzlich ist es dann so, dass eine alte Erkrankung, die er als Jugendlicher gehabt hat, wieder aufbricht. Und dann erzählte er hinterher auch, dass er seine Eltern als Jugendlicher ihn wegen dieser Erkrankung zu einem Besprecher gebracht haben, der also über ihm gebetet hat, so magische Sprüche gesagt hat. Und ab diesem Zeitpunkt war die Erkrankung weg. Und jetzt, wo er gläubig geworden war, kam diese Erkrankung plötzlich wieder raus. Aber auch diese Angstzustände waren weg, das Klopfen war weg, alles war vorbei und er ist hinterher ein fröhlicher Christ geworden. Also hier auch ein Beispiel, wo diese Aversion gegen Geistliches, gegen Gott zu spüren ist, häufig da, wo Menschen mit Besessenheit zu tun haben, wo sie von bösen Geistern besessen sind. Und das merken wir hier auch. Der wirft sich nieder, er spricht mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, du Sohn Gottes des Höchsten. Was wir hier auch merken ist, das taucht ja häufiger auf, häufig haben diese Menschen, die besessen sind, besondere Fähigkeiten, besondere spirituelle Fähigkeiten, würde man heute sagen. Manchmal wissen sie Dinge, die ein normaler Mensch nicht weiß, so wie hier. Denn er hat ja einen Blick in die übernatürliche Welt. Die anderen Menschen haben Jesus noch nicht als Sohn Gottes erkannt. Er weiß, dass er Sohn Gottes ist. Und so erleben wir manchmal auch Menschen, denken wir an die Apostelgeschichte. Da ist doch die Frau, die den Jüngern nachläuft und sagt, das sind die Boten Gottes. Und als der Wahrsagegeist ausgetrieben ist, plötzlich kann sie die Zukunft nicht mehr vorhersagen. Plötzlich weiß sie das alles nicht mehr. Hier gibt es Menschen, die haben übernatürliche Fähigkeiten. Was weiß ich, die können jetzt da irgendwelche Sachen entdecken oder dir die Zukunft sagen oder so etwas, weil sie mit dämonischen Kräften und Mächten zu tun haben. Und das ist natürlich beeindruckend für andere Außenstehende. Hier merken wir, dieser Mann, der muss auch nicht lange verhandeln. Eigentlich ist es ja nicht mal der Mann, der dort spricht, sondern es ist der Geist, der durch ihn spricht. Auch das ist für den Umgang mit dämonisch belasteten Menschen wichtig. Nicht durch alle spricht ein Geist. Wir lesen auch an anderen, da gab es einen stummen Geist, der redete gar nicht, weder der Mensch noch der Dämon. Wir finden an anderen auch, wo der Mensch redete, aber der Dämon trotzdem in ihm war. Hier finden wir es, dass der Dämon durch die Stimme des Menschen redet. In manchen Fällen kann das so sein, dass diese Person tatsächlich eine andere Stimmlage spricht. Manchmal kann es so sein, dass sich der Dämon der normalen Stimmlage und Sprache dieses Menschen bedient. Wie das in diesem Fall ist, das lesen wir nicht ganz genau. Zumindest dieser Dämon weiß, er hat verspielt, weil hier Jesus ihm gegenübersteht. Und geradezu lächerlich, oder wir könnten vielleicht sagen, sogar etwas humoristisch klingt es, wenn dieser Dämon nun vor Jesus auf die Knie fällt, oder in dem Menschen auf die Knie fällt vor Jesus, und dann um Gnade winselt. Also es ist ja fast so, als ob er hier Mitleid von Jesus erwartet. Denn was sagt er? Quäle mich nicht. Also sozusagen Menschenrechte für Dämonen will er hier wohl einklagen oder so etwas. Nicht? Also denk daran, die Rechte sind, du musst mich ordentlich behandeln, tu mir nichts Böses an. Da merken wir, er kämpft auch nicht gegen Jesus, weil da, wo die Macht Jesu ist, da weiß er von vornherein, er hat verloren. Und Jesus geht auch auf keine Diskussion mit dem Teufel und hier auch mit den Dämonen ein. Übrigens etwas, was wir auch nicht tun sollten, weder in Versuchung noch mit Dämonen, keine lange Herumdiskutiererei, sondern Dämonen müssen sich der Macht Jesu unterwerfen. Ein Fehler, den Eva getan hatte. Hätte Eva sich, zwar nicht mit dem Dämon, aber mit dem Teufel selbst in Form der Schlange, nicht so lange unterhalten, wäre sie wahrscheinlich gar nicht in die Sünde reingefallen. Nur dadurch, dass sie sich auf den Teufel eingelassen hat und meint, sie sei ihm ebenbürtig. Dadurch kommt dann das langsame Nachdenken, soll ich nicht vielleicht von der Frucht der Baum des der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Hier lässt sich Jesus nicht darauf ein. Dann geht es weiter, wir lesen Vers 29, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Das wird uns als Erklärung gebracht. Also Jesus sieht den Mann, er sieht, worunter er leidet, er weiß, dass der frei werden will, auch wenn er selbst nicht äußern kann, weil er unter dem Einfluss des Dämonen steht, und er befiehlt diesem Dämon auszufahren, und deshalb fährt er nieder und bittet um Gnade. Er will irgendwie mit Jesus verhandeln. Denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt, lesen wir auch hier. Also dieser Mann hat lange Zeit darunter gelitten. Sein Leben war kaputt gemacht worden. Was wir hier nebenbei auch lesen ist, dass er übernatürliche Kräfte hatte. Auch das sehen wir manchmal bei Leuten, die besessen sind. Denn hier, wo man ihn mit Fußfesseln verwahrt hat, gebunden hat, mit Ketten lesen wir hier sogar, also nicht nur mit normalen Seilen, die hat er zerrissen und ist dann frei geworden. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die vor, ich glaube, 4 Jahren hier absolviert hatte. Sie war Psychiatrie-Schwester und hat längere Zeit auch in psychiatrischen Kliniken gearbeitet. Sie hat mir davon berichtet, dass sie einige solche Menschen getroffen hat, von denen sie ziemlich sicher war, die sind besessen gewesen. Und manche, die konnten von 3, 4 Pflegern nicht festgehalten werden, wenn da dieser Dämon von ihnen Besitz ergriffen hat. Konnte man nicht machen, sondern übernatürliche Kräfte, also mehr als man normal den Menschen zutrauen würde. Als ein Kennzeichen, was die Bibel hier erwähnt, im Zusammenhang mit Besessenheit. Dann wurde er auch von den Dämonen in die Einöde getrieben. Die Menschen wollten mit ihm auch nichts zu tun haben. Menschen haben Angst, ihnen ist unheimlich, wenn sie diesen übernatürlichen Kräften begegnen. Und Jesus fragte ihn und sprach zu ihm, wie heißt du? Er sprach Legion, das ist jetzt nicht sein echter Name. Legion ist eine Bezeichnung für eine Truppengröße im damaligen Römischen Reich. Und das war unterschiedlich zwischen 4.000 und 6.000 Soldaten, umfasste so eine Legion. Das kommt jetzt je nachdem drauf an, wo sie eingesetzt war, weil sie mit reduzierten Kräften arbeitete. Aber was wir hieraus ziehen können, ist, dass es sich hier nicht um einen Dämon handelte, sondern um eine ganze Schar Dämonen. Wir müssen auch davon ausgehen, weil ja hinterher, als er in die Schweine oder sie in die Schweine fahren, dass da viele Schweine von Dämonen besessen sind und der sich ja nicht aufteilt, sondern wahrscheinlich ist es so, dass sich da jeder von den Dämonen oder zwei, vielleicht ein Schwein oder die sich verteilen sich da. Hier ist also ein Mensch nicht nur von einem, sondern von vielen Dämonen besessen. Also können wir hieraus ziehen, wenn wir auch sonst wenig Informationen über Dämonen bekommen, das ist möglich. Es ist möglich, dass mehrere Dämonen in einem Menschen von ihm Besitz ergreifen. Hier steht ja auch später, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Also auch Lukas deutet das auf die Zahl der Dämonen, die in diesem Menschen leben. Dann lesen wir weiter und er bat ihn, er möge ihm nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. In der jüdischen Überlieferung und zum Teil auch im Alten Testament finden wir den Hinweis darauf, dass Gott einmal die Dämonen und unreinen Geister in die Tiefe schicken wird, verurteilen wird, dass sie dort gebunden sein werden. Und wir wissen ja auch, dass am jüngsten Gericht der Teufel gebunden sein wird, seine Engel gebunden sein wird, in den feurigen Pool geworfen werden. Und scheinbar ist es so, dass hier der Dämon das auch weiß und Angst davor hat und noch um eine Gnadenfrist bittet. Also nicht schon jetzt, sondern erst am jüngsten Tag. Gib mir noch eine Chance, lass mich noch irgendwo anders hingehen. Und Jesus, wir wissen nicht genau aus welchen Gründen, geht hier auch darauf ein. Er gibt dem Dämon die Möglichkeit oder zumindest verhindert er es nicht, dass diese Dämonen, die in dem Menschen sind, in eine Schweineherde fahren. Es war eine große Schweineherde an dem Berg, der Berg erwähnt, der Abhang zum See hinunter und da fuhren sie hinein. Wir lesen im Markus 5, Vers 13, der Parallelstelle, dass es sich hier um etwa 2000 Schweine gehandelt hat. Also es muss eine ziemlich große Herde gewesen sein. Und von der Zahl sehen wir auch, es war eine große Zahl von Dämonen, eine große Zahl jetzt von Schweinen. Und mir ist das, also soweit ich das weiß, ist das auch die einzige Stelle, wo uns erwähnt wird, dass auch Tiere besessen sein können. Und die Frage können wir uns ja stellen, können Tiere dämonisch besessen sein? Hier finden wir ein Beispiel, ja, das ist scheinbar möglich. Und wir merken auch sofort die Tendenz, die die Dämonen haben, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Jetzt leben die Dämonen nicht in den Schweinen und sagen, jetzt sind wir ja glücklich darin und warten, bis wir geschlachtet werden und gehen dann vielleicht wieder in die Menschen über, die uns da verzehren, nicht? Also das Kotelettverzehr. Nein, sondern das Erste, was sie machen, ist, ihre zerstörerische Arbeit fortsetzen. Dämonen sind immer, wo sie auftreten, zerstörerisch, destruktiv. Und das tun sie hier auch. Sofort treiben sie diese Schweine zum Wahnsinn, dass die sich selbst ertränken und damit umkommen. Und jetzt wäre die Frage, ja, bringen die sich nicht selbst damit um? Nein, Dämonen können nicht einfach so sterben, sondern die sind ja ähnlich wie die Engel, können nur von Gott zerstört werden. Wenn die Schweine gestorben sind, dann sind sie auch dort wieder ausgefahren und haben sich in andere Opfer gesucht, zu denen sie, in die sie hineinfahren konnten. Dann lesen wir, die Hirten, die bekommen nun Angst in dieser Situation. Wir können uns das wahrscheinlich auch gut vorstellen. Wenn wir uns eine ähnliche Situation hineinversetzen, wir passen da irgendwo auf unsere Schweine und die sind ganz friedlich und grasen da und im Nu ist es so, dass die lostraben und wir sie nicht mehr bremsen können und die alle, nicht nur ein paar, sondern alle da in den See hineinstürzen. Nun, erstmal sind sie erschreckt, weil sie sind ja nur Angestellte eines Großbauern wahrscheinlich. Der wird sie zur Rechenschaft ziehen. Was ist mit meinen 2000 Schweinen passiert? Auf der anderen Seite haben sie auch Angst vor dieser Macht, die Jesus ausstrahlt. Also wenn sie jetzt keine Juden waren, was wahrscheinlich ist, dann sahen sie in Jesus einen großen Magier oder Zauberer. Einer, der solche Macht hat, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Wenn der jetzt schon die Schweine so wahnsinnig gemacht hat, wer weiß, was der noch mit uns tun kann. Also, die laufen jetzt schnell weg und berichten in ihrem Dorf, wir lesen ja in der Stadt und auf dem Land, von dem, was dort geschehen ist. Diese Menschen. Ein etwas liberaler Ausleger, der hatte das dann so beschrieben, der hat gesagt, also dämonisch besessen ist das nicht, sondern der war psychisch krank. Und dann hatte der so rumgeschrien und durch sein Geschrei sind die Schweine in den See reingelaufen. Nicht? Aber da merkt man wieder, wie der Unglaube hinter solchen Interpretationen steht. Und hier merken wir ganz deutlich, es war nicht das Geschrei des Besessenen, sondern es waren die Dämonen, die einen Menschen dazu trieben. Also solche Interpretationen sollten wir besser fallen lassen. Wenn ihr sowas irgendwo einmal liest, geht darüber hinweg, habt Mitleid mit dem Theologen, der das geschrieben hat und orientiert euch lieber an dem, was wir hier in der Bibel selbst drin lesen. Da gingen sie hinaus, und zwar sie sind die Menschen, die in der Stadt und auf dem Land leben, und sie kommen zu Jesus und sie bitten ihn darum, wegzugehen. Sie sehen erst einmal den Besessenen. Wir könnten ja eigentlich sagen, jetzt können sie froh sein. Da ist der Mann, den wir kannten, der uns immer, ja, vor dem wir Angst gehabt haben, der da irgendwo in den Grabhöhlen lief, der riesig stark war, der zerzaust und nackt war, also der nicht so angenehm war. Und der ist jetzt normal, der wir lesen, der ist angezogen, wahrscheinlich haben die Jünger ihm Kleider gegeben, der redet jetzt ganz normal mit Jesus. Und statt sich darüber zu freuen, denken die Menschen stärker an ihren materiellen Besitz und bitten Jesus wegzugehen aus Angst, vielleicht auch noch die anderen Schweine könnten dort in den See stürzen oder irgendein anderer Schaden könnte sich hier auftun. Und manches Mal merken wir das auch so, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie stärker darauf achten, welchen Verlust habe ich vielleicht, wenn Jesus in meinem Leben die Macht ergreift. Und lieber, geh weg, Jesus. Dann kann ich noch das Geld für mich ausgeben. Dann kann ich noch meine exzessiven Gewaltfilme sehen. Dann kann ich noch in die Diskothek gehen. Dann kann ich mich noch mal, was weiß ich, dieses oder jenes mitmachen, meine Ehe brechen oder sonst was. Und lieber das zu haben, als die Befreiung durch Jesus Christus. Und so ähnlich reagieren diese Menschen auch. Und interessanterweise ist ja so, Jesus drängt sich Menschen nicht auf. Weder den Menschen heute, die Jesus meiden, weil sie meinen, dadurch einen Verlust zu haben, noch den Menschen damals. Nun müssen wir natürlich sagen, jetzt wo wir das lesen und da wo wir Jesus kennen, ist es hier eigentlich die größte Chance, die sie vertan haben. Und was ist von diesen Hirten noch übrig geblieben? Vielleicht haben sie ihr Leben lang noch Schweine gehütet, vielleicht sind sie ein paar Wochen später gestorben, vielleicht wurden sie noch 90 Jahre alt, wir wissen das nicht, aber ihr Leben ist unerfüllt und leer geblieben, da wo sie Jesus weggeschickt haben. Und sollte es natürlich auch dazu führen, dass wenn wir merken, dass Jesus unser Leben verändern will, dass wir nicht so missgünstig denken darüber, wie diese Menschen es getan haben. Da, wo Jesus uns etwas wegnimmt, meistens ist es zu unserem Guten. Da, wo Jesus Veränderung bewirken will, meistens ist es auch zu unserem Guten. Dass wir Freiheit bekommen, dass wir mehr auf Gott vertrauen können, dass wir seine Macht in unserem Leben erleben können. Er stieg in sein Schiff und kehrte zurück. Der Mann, der den Dämon gehabt hatte, wollte mit Jesus gehen. Er weiß, diese Menschen, den liegt sowieso nicht an mir. Denen ist total egal, ob ich besessen bin oder nicht. Keiner kümmert sich um den. So wie wir es heute häufig auch finden. die anderen sind den meisten Menschen egal, sofern sie mir nicht selbst Schaden zufügen. So ist es hier auch. Deshalb, er will mit Jesus gehen, er will mit seinen Landsleuten gehen, verbindet ihn nichts. Hier hat er den Menschen, der allein sich ihm wirklich zugewandt hat, wo er gemerkt hat, Jesus, dem bin ich wirklich wichtig. Die anderen Menschen, denen war das egal. Das Einzige, was sie getan haben, war, ihn noch festzubinden, damit sie ihn unter Kontrolle hatten. Aber alles andere war ihnen egal. Und deshalb will er Jesus nachgehen. Und Jesus verbietet ihm das. Wir wissen nicht ganz genau, warum. Aber zumindest zwei Antworten sehe ich darin. Die eine Antwort ist, Jesus wollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht von den Juden als Messias erkannt werden. Wir lesen das ja auch an anderen Stellen, wo er Menschen heilt. Er will noch warten. Noch sollen die Menschen durch das, was er tut, überzeugt werden, dadurch angesprochen werden. Er möchte nicht, dass jetzt eine Masseneuphorie oder Hysterie entsteht. Ich denke, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der hier hintersteckt, ist, dass wenn wir zum Glauben kommen und wenn wir etwas mit Jesus erleben, dann sollen wir das weitergeben an andere. Und genau das soll er auch tun. Da, wo die Menschen Jesus wegschicken, da kann zumindest der, der frei von Dämonen gewesen ist, auf die Macht Gottes hinweisen und Menschen eine ständige Herausforderung vor Augen sein. Und so ist auch die Herausforderung für uns. Wir machen das so, beispielsweise an der Bibelschule, wenn sich jemand bewirbt, normalerweise erwarten wir, sei zuerst Zeuge bei dir in der Gemeinde, in deinem Umfeld, in der Schule, in der du bist, im Arbeitsplatz, in der du bist, in der Stadt, in der du wohnst, ehe dass du zur Bibelschule kommst oder in die Mission gehst. Und das ist auch klar. Wer sich nicht im Kleinen bewährt, wer nicht in seinem Umfeld, aus dem er eigentlich stammt, zu Jesus steht, der wird das auch nicht im Tschad oder auf Papua-Neuguinea tun. Denn da ist die Situation noch deutlich schwerer als zu Hause. Da, wo du die Sitten kennst, die Gebräuche kennst, da, wo dich die Menschen kennen. Sicherlich manchmal ist die Überwindung, auf die Menschen zuzugehen, aber die wird noch größer sein, da, wo du im ganz fremden Land, in einer ganz fremden Kultur mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hast. Wir sollen Zeugen sein vor anderen, so wie dieser Mensch das gewesen war, der von Jesus frei geworden ist. Und dann lernen wir auch dadurch, dass dadurch natürlich Menschen die große Gottes kennenlernen. Wir sollen nicht auf uns hinweisen, so was wir jetzt getan haben durch Gott, sondern was Gott an uns und in uns getan hat. Ich möchte auch noch nicht allzu lang, aber doch noch auf eine andere Stelle eingehen, die uns etwas lehrmäßig Auskunft gibt über den Umgang mit Geistern und Dämonen und wie Jesus das sieht. Das lesen wir eben Lukas Kapitel 11, ab Vers 14. Lukas Kapitel 11, Vers 14 bis Vers 26. Erst einmal lesen wir wieder von einer Dämonenaustreibung, aber dann wird uns auch gesagt, wie die damaligen Juden dazu standen und wie Jesus seine Macht beschreibt über die fremden Mächte, also über die fremden Dämonen. Also, Lukas 11, ab Vers 14. Und er, Jesus, trieb einen Dämonen aus, und der war stumm. Also hier spricht eben der Dämon durch die Menschen nicht. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein anderes Zeichen aus dem Himmel. Er aber, der ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, zerfällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Er sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebub aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm die Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt und findet es gesäubert und geschmückt, dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand des Menschen schlimmer sein als der erste. Also hier mehrere Aussagen über Dämonen. Hier sehen wir wieder einen anderen Dämon. Wir merken also, die verhalten sich nicht immer gleich. Und wenn wir jetzt die Zeit hätten, alle anderen Berichte in den Evangelien durchzugehen, wo Jesus dämonisch belasteten Menschen begegnet, dann finden wir folgende 9 Punkte, die häufig auftauchen und die uns auch eine Hilfe sein können, so als Kriterien, ist dieser Mensch besessen oder nicht. Ich meine, das ist ja auch ein Problem, mit dem wir zu tun haben, denn es gibt ja auch psychische Erkrankungen. Es gibt, wie ich vorhin gesagt habe, Schizophrenie, natürlich. Es gibt auch Leute, die meinen, mehrere Stimmen zu hören, sie hören sie wirklich, weil im biochemischen, ihrem Gehirn einiges nicht in Ordnung läuft. Aber diese psychischen Erkrankungen sind nicht Besessenheit. Es gibt Besessenheit und es gibt psychische Erkrankungen. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Wenn jemand psychisch krank ist, also dann kann man ihm durch psychologische und psychotherapeutische Methoden helfen. Wenn einer dämonisch krank ist, dann kannst du ihm so viel Psychopharmaka geben, wie du willst, das hilft nicht. Ist ja klar. Weil ein Dämon hat keine Angst vor Tabletten. Aber umgekehrt ist es eben so, dass jemand, der besessen ist, kann durch Gebet, durch Umkehr von diesem Dämon besessen werden und das ohne medizinische Behandlung. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so. Wir hatten bei uns in der Gemeinde, jetzt denkt ihr vielleicht, was ist das für eine schlimme Gemeinde, da war eine Gruppe von Leuten, die sind aufgetreten, vor ungefähr 5 Jahren war das, und die haben nun gemeint, dass der Heilige Geist besonders stark zu ihnen sprechen würde. Und dann sind sie eines Tages im Gottesdienst aufgestanden und waren zu einer psychisch kranken Frau bei uns in der Gemeinde gekommen und haben gesagt, die ist dämonisch belastet und jetzt befehlen wir dem Dämon, fahre aus. Und naja, jetzt waren sie glücklich davon, jetzt haben sie einen Dämon ausgetrieben. Auffällig war allerdings, dass diese Frau, also die meinten jetzt auch wirklich, der Dämon sei ausgetrieben, Gott hat ihnen das gezeigt. Und am nächsten Tag kam diese Frau in die psychiatrische Klinik, weil sie einen starken Rückfall gehabt hat und ist bis heute krank. Hier merken wir, das ist Theater, das ist falsch. Hier war keine dämonische Besessenheit, hier ist eine psychische Erkrankung. Und wir sollten nicht Menschen unter Druck setzen, wenn sie psychisch krank sind und ihnen einreden, das sei jetzt ein Dämon. Denn wir setzen die Leute ja noch viel stärker unter Druck. Stell dir vor, da ist jemand gläubig und jetzt denkst du, die ganze Zeit ein Dämon ist in dir, du wirst hier nicht los, weil du mit einer psychischen Erkrankung lebst oder zu tun hast. Also deshalb, wir müssen das deutlich voneinander unterscheiden, deshalb vorsichtig sein, ehe wir zu einem Menschen gehen und versuchen, dort einen Dämon auszutreiben, sollten wir schon relativ sicher sein. Und eine der Dinge sind, dass wir einmal durchgehen, wo im Neuen Testament werden es Kriterien genannt von Besessenheit, wie werden die beschrieben, die Personen, die Jesus begegnen, die besessen sind. Eine andere Sache, die ich bisher immer erlebt habe, bei Leuten, die besessen gewesen sind, ist, dass in ihrer Biografie deutlich erkennbar ist, wo sie sich auf dämonische und okkulte Dinge eingelassen haben. Also mir ist bisher kein Fall bekannt, wo Menschen sich nicht bewusst auf die dämonischen Dinge gegenüber geöffnet haben. Also beispielsweise eine andere Frau aus Osnabrück, aus einer Gemeinde, die so nach einem Gottesdienst auf mich zugekommen ist, wo dann ein Gespräch herausgekommen ist, ja, sie hatte einige Jahre zuvor ihr Leben dem Teufel verschrieben. Sie hatte gedacht, das ist einfach nur Spaß, so mal als Witz zusammen zu machen. Und seit diesem Zeitpunkt war sie erkrankt. Niemand konnte ihr helfen, kein Arzt, keine Medikamente, nichts hat ihr geholfen. Also häufig ist das eigentlich ist das eine Geschichte der Person auch festzumachen. Und wir sollten auch erst einmal überprüfen, gibt es andere alternative Erklärungen für dieses Problem, was der Mensch hat. Also ich erinnere mich auch an einen anderen Fall, den es so in der charismatischen Bewegung gegeben hat, wo manchmal hinter jeder Türecke ein Dämon vermutet wird. Und das ist dann auch falsch. Also man sollte nicht da austreiben, wo gar nichts ist. Da wurde dann zum Beispiel in einem Buch darüber berichtet, über einen Dämon der Müdigkeit, den es geben solle. Und da muss ich sagen, das ist natürlich erstmal sehr spekulativ, weil wird ja in der Bibel nirgends erwähnt. Und wenn du heute Abend müde bist, liegt das wahrscheinlich nicht an irgendeinem Dämon, sondern daran, dass du heute viel gelaufen bist oder es war warm und jetzt ist es schön bequem auf dem Stuhl. Und wenn du morgens früh wieder ausgeschlafen bist, dann wird wahrscheinlich die Müdigkeit auch vorbei sein. Da braucht man keine Dämonenaustreibung machen. Und so gibt es manche Dinge, eben die in diesem Rahmen einfach übertrieben werden. Da werden Sachen interpretiert, die so nicht sind. Also ich will jetzt ein paar Punkte nennen. Was wir häufig haben an Berichten, wer die Stellen dazu haben will, die kann ich euch auch gerne hinterher geben. Sonst wären das zu viele jetzt. Ich nenne einfach bloß mal die Kriterien. Also heftiges Widerstreben gegen göttliche Einflüsse. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Also der begegnet Jesus und der hat jetzt Angst. Und wie ich euch erzählt habe, auch bei den belgischen Soldaten, die Angst davor, damit etwas zu tun haben zu wollen. Dann eine auffällig starke Körperkraft. Auch das haben wir gesehen. Das haben nicht alle, aber wenn wir das sehen, könnte das ein Kriterium sein. Also übernatürliche Körperkräfte. Manchmal Störung bestimmter organischer Funktionen. Also die Leute fangen an zu zittern, fallen zu Boden. Das kann auf andere Erkrankungen hinweisen, kann aber, wenn es mit anderen Dingen zusammenkommt, auch auf Dämonie hinweisen. das Sprechen mit anderen Stimmen aus dem Besessenen. Auch das taucht häufiger in der Bibel als Kriterium auf. Selbstverwundung oder Selbstmordversuche. Denn ich habe euch ja gesagt, die Dämonen versuchen, den Menschen zu zerstören. Und auch das finden wir an zahlreichen Stellen, wo der Mensch versucht, sich zu verletzen oder sich selbst zu töten. Oder auch ein unruhiges, aggressives Verhalten, schnelle, wütende Erregung ohne erkennbaren Anlass. Auch das finden wir an einigen Stellen. Die toben plötzlich heraus, Menschen, das kann darauf hindeuten. Ein geschärftes Wahrnehmungsvermögen, übernatürliche Erkenntnis, Wahrsagen und ähnliche Sachen mehr. Auch das kann auf okkulte Besessenheit hindeuten. Oder auch besondere Erscheinungen können stattfinden, wie Krämpfe, Schreien, zu Boden fallen. Und manchmal geht auch die Austreibung eines Dämonen mit solchen Phänomenen einher. Darüber hinaus eine vollkommene Erschöpfung oder nach der Genesung, dass die Leute erstmal zu Boden fallen, vollkommen erschöpft sind, so ähnlich vielleicht wie nach einem epileptischen Anfall, dann eben am Boden liegen, aber das ist eben nicht Epilepsie, also das können wir natürlich auch deutlich voneinander unterscheiden. Außerhalb der Bibel berichten Seelsorger auch noch von anderen Hinweisen, so gotteslästerliche Gedanken, Flüche, die kommen immer wieder in den Sinn kommen, ohne dass man weiß, woher, ein Widerstand gegen Gebet, Gottesdienst und so weiter. Darüber hinaus verzerrte Stimme, verzerrtes Gesicht, manchmal auch exzessives Ausleben von Sexualität und einige andere Dinge mehr. Das ist aber jetzt nicht das, was in der Bibel steht, sondern das, was im Seelsorger darauf hinweisen. Also die Suchtverhalten, exzessive Suchtverhalten ist das manchmal, nicht immer, aber manchmal, wenn es mit Biografie und den anderen Eigenschaften zusammenhängt, auch auf dämonische Besessenheit zurückzuführen sein kann. Hier sehen wir, ist es ein Dämon, der den Menschen auch körperlich schädigt, nämlich der kann nicht mehr sprechen. Und wir merken hier auch, hier hilft nicht eine Stimmbandoperation oder eine Sprechtherapie, sondern das Einzige, was hier hilft, ist, wo der Dämon ausgetrieben wird und plötzlich kann der Mensch wieder sprechen. Also da merken wir auch, da ist der Zusammenhang. Es gibt Leute, die können nicht sprechen, weil sie eine Kehlkopfentzündung oder sowas haben. Aber es gibt auch Leute, wie wir hier sehen, der konnte nicht sprechen, weil der Dämon ihn daran gehindert hat. Die Volksmenge verwundert sich durch diese große Macht Jesu und etliche sprachen jetzt durch den Beelzebub, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Also hier merken wir, dass da, wo die Menschen Jesus nicht mehr am Zeug flicken können, da versuchen sie ihre Zuflucht zur Verleumdung zu nehmen, durch üble Nachrede. Also sie merken, er tut hier etwas ganz Außergewöhnliches und dann versuchen sie ihm jetzt zu unterstellen, sie können ja nicht leugnen, dass der Dämon ausgefahren ist, aber jetzt sagen sie, das tut ja nämlich ein Teufel, das ist also ganz schlimm, was der ohne dass sie irgendeinen Hinweis darauf hätten. Da ist jetzt, der Mann ist ja frei. Vorher, da merkt man, hat er dieses negative Verhalten. Wir sehen das auch bei den anderen Dämonenaustreibungen, diese Angst vor Gott. Und die ist jetzt weg und sie wollen einfach, wie wir vorher schon gelesen haben, Jesus am Zeug flicken. Und da kommen dann diese negativen Unterstellungen. Und Menschen sind ja immer offen darüber. Manchmal kann das da und dort auch in den Gemeinden stattfinden. Da, wo wir jemanden haben, der sehr von Gott gebraucht wird in der Gemeinde, wird es garantiert auch immer irgendjemanden geben, der versucht, diese Person am Zeug zu flicken. Das kann manchmal aus Neid oder aus Ärger dieser Person gegenüber sein oder sonst irgendetwas. Und da sollten wir uns natürlich auch verhüten, so zu reagieren, wie das die Menschen hier um Jesus herum machen. Und das ist ja wirklich eine schlimme Unterstellung. Sie unterstellen, dass Jesus nicht aus der Kraft Gottes, sondern aus der Kraft des Teufels diese Dämonen austreibt. Dieser Begriff Beelzebub heißt eigentlich Baal Sebul. Und das ist der Baal, der Fürst, der Hauptgott der philistischen Städte Ekron. Die Israeliten spotteten und sagten häufig Baal Sebub, also statt Baal Sebub, das heißt der Herr der Fliegen. Und das erinnert vielleicht einige auch, dass es hier ein Buch, ein Roman gibt, wo auch dann so dämonische Szenen mit drin vorkommen, und auch ein Film, das wurde auch verfilmt, wo es dann eben auch gerade um den Herrn der Fliegen geht. Also das ist hier dieser Name, der kommt hier aus diesem Hintergrund, wo die philistischen Städte das gehabt haben. In den späteren jüdischen Schriften wurde Beelzebub auch als Name für den Teufel genannt. Und das ist wahrscheinlich hiermit gemeint, denn da steht ja Beelzebub, den obersten der Dämonen. Also der Herrscher über die Dämonen ist der Satan, der Teufel, der große Durcheinanderbringer, der Diabolos, das ist derjenige, der hier angesprochen ist. Und da unterstellen sie, Jesus hätte durch ihn den Geister ausgetrieben. Und andere versuchten ihn, Also hier merken wir, hier ist nicht das neutrale Interesse, sondern sie versuchen, Jesus aufs Glatteis zu führen, indem sie ihn reizen wollen, jetzt noch andere große Taten zu tun. Also sagen, jetzt hast du schon was Großes getan, Sensationssucht, jetzt mach doch was ganz anderes. Zeichen aus dem Himmel wollen sie haben. Also was weiß ich, vielleicht irgendein Sternschnuppe oder dass die Sonne stehen bleibt oder irgendwie ein astronomisches Zeichen haben, wo jetzt zeigt, ah, das ist Gott. Aber wir lesen daran, sie tun das nicht aus der neutralen Interesse an Gott. Sie wollen nicht wirklich erfahren, ob die Kraft Gottes dahinter ist, sondern sie tun es, um Jesus zu versuchen, also aus negativem Interesse. Und deshalb weist Jesus das auch zurück. Er sagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Und er kennt ihre Gedanken, wir merken daran, dass er Gott ist. Er reagiert hier nicht normal menschlich, sondern er kennt ihre Gedanken. Und dann kommt die erste Argumentation gegen diesen Vorwurf. Da sagt er, jedes Reich, was mit sich uneins ist, das kann ja gar nicht funktionieren. Und da sagt er, wenn ich wirklich aus der Kraft des Teufels Dämonen austreiben würde, ja, dann müsste der Teufel sich jetzt mal neu organisieren. Das geht doch nicht, wenn er gegen sich selbst kämpft. Stellt euch mal vor, die Polizei in Deutschland würde zuerst das Ziel haben, andere Polizisten zu verfolgen. Das würde ja nicht mehr funktionieren, wäre die Polizei gelähmt, das geht ja gar nicht mehr. Ich meine jetzt auch Polizisten, die genauso sind wie die Polizisten, also jetzt nicht böse oder schlechter, also nicht wegen Korruption, sondern das geht ja nicht. Oder Terroristen überfallen irgendwie etwas wie die Dämonen und dann schießen die einen Terroristen auf die anderen. Manchmal wäre das ja gut, nicht? Dann wäre die Entführung zu Ende, die erschießen sich gegenseitig. Aber dann sagt er ja, aber so eine Entführung nicht, so funktioniert der Teufel auch nicht. Wenn der Teufel gegen sich selbst kämpft, ja, was ist mit seinem Einfluss? Er ist ja nicht mehr da. Und da sagt er, das geht ja nicht. Also wenn da ein Mensch dämonisch besessen ist und ich wirklich durch die Macht des Teufels das tun würde, ja, dann wäre der Teufel ja blöd. Der würde seine Dämonen selbst schädigen. Also das kann ja nicht sein. Dann als nächstes spricht er dann von den Söhnen der Pharisäer. Hier sind die Söhne nicht direkt gemeint, sondern Söhne ist so wie die Kinder Israels. Also das bedeutet einfach, die Schüler sind damit gemeint. Die Schüler der Pharisäer, die hatten auch versucht, Dämonen auszutreiben. Und dann sagt er, wenn ich das tue, durch die Kraft des Beelzebubs, ja, woher wisst ihr denn, dass eure eigenen Schüler, die Dämonen austreiben, das nicht auch dadurch tun? Und hier ist natürlich ein Problem. Wenn es nämlich jetzt keinen Unterschied gibt zwischen Jesus und diesen Söhnen, ja, dann würden sie damit sich selbst unterstellen, dass sie, die Jesus angreifen, auch die Dämonen durch den Teufel austreiben würden. Und das wollen sie natürlich gerade nicht. Also auch hier führt er sie ad absurdum, und zwar mit einem Mittel, was man damals in der Juristik kannte. Nämlich das heißt, wenn du angegriffen wirst, dann versuche nachzuweisen, dass dein Gegner, der dich angreift, genau dasselbe tut, und dann entziehst du ihm den Boden für seinen Angriff. Also nach diesem Muster geht Jesus hier vor und zeigt ihnen, dass sie selbst das tun, was sie ihm vorwerfen. Darüber hinaus, wenn wir uns jetzt ansehen, wie die Dämonenaustreibungen der Söhne der Pharisäer damals liefen, dann war das wesentlich weniger glaubwürdig. Meistens wurden genau ausgesucht, wem man da die Dämonen austrieb, und die schweren Fälle, die hat man erst gar nicht sich darum bemüht. Und da hat man großes Theater darum gemacht. Eine Methode war beispielsweise, dass man dann vor den Kranken eine Wasserschüssel hingestellt hat, und dann hat man da lange herumgemacht und Gebete gemurmelt, und sobald sich die Wasseroberfläche gekräuselt hatte, dann ging man davon aus, jetzt ist der Dämon ausgefahren. Aber es konnte natürlich alle möglichen Gründe geben, warum die Wasseroberfläche sich kräuselt. Meinetwegen, einer gibt mal schnell einen Schubs an die Wanne, oder es kommt ein Windhauch und so, und da merkt man, mit den Austreibungsfähigkeiten der Söhne der Pharisäer war es nicht weit her. Und Jesus unterscheidet sich davon. Deshalb finden wir auch häufig, dass die Leute erstaunt sind über die Macht und die Vollmacht, in der Jesus auftritt. Weil das hatten die Pharisäer gerade nicht. Also, dann sagt er, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier bezieht er sich aufs Alte Testament und sagt, da wird doch vorhergesagt, dass wenn der Messias Gottes kommt, dass er auch Macht über böse Dämonen hat, also über Dämonen haben wird. Und wenn das jetzt wirklich von Gott ist, dann müsstet ihr erkennen, dass ich der von Gott gesandte Messias bin. Dieser Begriff mit Fingern Gottes bezieht sich, ist ein Stilelement. Das meint jetzt natürlich nicht einfach wirklich Finger, sondern damit gesagt, durch die Macht Gottes, durch die Kraft Gottes. Derselbe Begriff wird unter anderem im Alten Testament benutzt, da wo Mose in 2. Mose 8, Vers 15 den Zauberern des Pharao gegenübersteht und dann gesagt wird, dass er durch den Finger Gottes größere Macht hatte, mehr Wunder bewirken konnte als die Zauberkunststücke der Angestellten des Pharao dort. Soweit vielleicht dazu. Jetzt kommt am Ende, und damit wollen wir dann auch abschließen, kommt ein Hinweis darüber, wie das nun mit dem Umgang mit dämonischen Mächten abläuft. Da sagt er erstmal, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht. Wir müssen uns hier vorstellen, das ist in einem Land, in dem wir nicht sicher wohnen können wie in Deutschland. Damals war es so, dass die meisten Häuser in Israel, wenn sie außerhalb der Städte waren, hatten eine Mauer ringsherum. Denn es gab herumstreunende Räuber, Verbrecher, die dann solch ein Haus durchaus überfielen. Und deshalb nimmt er hier solch ein Haus, da hat also jemand seine Besitzungen umbaut, ist auch bewaffnet, um das notfalls zu verteidigen. Und solange er der Stärkere ist, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt ist die Frage, wen meint er denn mit dem Starken, der seinen Hof bewacht? Später, wenn wir merken, dass hier nur ein noch Stärkerer kommt, um ihn zu überwinden, daraus können wir schließen, hier handelt es sich in dem Bild um einen Dämon. Hier ist ein Dämon, der von einem Menschen Besitz ergriffen hat und jetzt versucht, da auch seine Besitzverhältnisse zu wahren. Ich lasse mich aus diesem Menschen nicht vertreiben. Und da kann kein Mediziner ihn vertreiben und kein Tablett ihn vertreiben, keine Therapie ihn vertreiben, der bleibt drin. Das Einzige, wodurch dieser Starke, der seinen Hof bewacht, vertrieben werden kann, ist, wie Jesus hier sagt, wenn einer, der stärker ist, als über ihn kommt und überwindet und ihm dann die Waffenrüstung abnimmt und dann ihn in die Wüste schickt. Und das ist Jesus. Und hier merken wir, die einzige Möglichkeit, die wir haben, einem Besessenen zu helfen, ist, dass er sich unter die Macht Jesu stellt und unter die Macht Jesu beugt. Nur Gott kann Dämonen befehlen, auszufahren, und hat die Energie dafür. Wir können das nicht. Weder wir als Christen, noch Menschen, die nicht Christen sind, noch viel weniger. Sondern nur, wenn Gott es tut, dann ist es möglich. Aber wir sehen hier gleichzeitig auch noch ein Problem. Da steht nämlich, wir überspringen mal Vers 23, kommen wir später noch dazu, Vers 24, wenn der unreine Geist vor den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und so weiter, er setzt sich zur Ruhe und später kommt er zurück und jetzt das Problem, er findet das Haus leer. Und das ist eben das Problem. Wenn jemand durch die Kraft Gottes frei geworden ist von Besessenheit und er stellt sich nicht unter die Herrschaft Gottes, dann ist es im Normalfall nur eine Frage der Zeit, wenn er wieder in die Abhängigkeit von diesem Dämon gerät. Das heißt, ein Mensch ist letztendlich nur frei von dämonischer Besessenheit, wenn er sich unter die Herrschaft Jesu stellt. Und das hat er hier nicht getan, denn die Wohnung ist leer. Würde jetzt in seinem Haus Gott herrschen, dann käme der Dämon zurück und weil ja der Stärkere in ihm wohnt, hätte der keine Möglichkeit, wieder einzuziehen. Aber weil das Haus leer ist, der freut sich, dämonische Besessenheit vorbei und jetzt bin ich wieder frei und früher oder später gerät er wieder unter dämonische Besessenheit, weil die meisten Menschen, die besessen waren, sind ja generell offen für diese Sache, fallen wieder in die Versuchung hinein und dann kann es sein, dass es ärger wird als zuvor, wie wir hier lesen. Also, wenn wir mit dämonisch Besessenen zu tun haben, der einzige Weg, dass sie dauerhaft frei werden, ist, dass sie sich bekehren und unter die Herrschaft Jesu stellen. Alles andere ist sinnlos. Wenn ein Mensch nur von den Dämonen frei werden will, aber nicht Jesus als seinen Herrn und Heiland anerkennen will, dann passiert genau das, was wir hier lesen. Der wird vielleicht eine Zeit lang frei, aber dann kommt er hinterher wieder in diese Abhängigkeit hinein. Das bringt nichts. Und so müssen wir Menschen, wenn wir ihnen begegnen, auch auf diesen Zusammenhang hinweisen. Und dann sagt er ja noch in Vers 23, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Hier will Jesus einfach zeigen, es gibt keinen neutralen Raum, keinen luftleeren Raum. Das ist ja der Zusammenhang, in dem das steht. Wenn der Dämon ausgefahren ist, dann kannst du nicht einfach luftleer bleiben. Sozusagen, naja, nicht für Jesus, nicht gegen mich, sondern wenn du nicht für Jesus bist, wenn Jesus nicht in dir wohnt, dann bist du automatisch gegen ihn. Und dann kommt eben der Dämon zurück und ergreift Besitz von ihm. Also das ist hier in diesem Zusammenhang der dämonischen Besessenheit. Vielleicht noch einen allerletzten Gedanken und der ist im Zusammenhang mit dem Vorwurf, dass Jesus den Dämon durch den Beelzebub austreibt. Wenn wir den Zusammenhang im Matthäusevangelium lesen, dann kommt direkt danach die Ausführungen über die Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht vergebbar ist. Und da kann ja viel darüber spekuliert werden. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus eben gerade dieses Verhalten damit meint. Hier sind die Pharisäer, die erkennen, dass Jesus durch die Kraft Gottes wirkt und Dämonen austreibt und dass die Kraft Gottes in ihm wirksam ist. Und die Menschen, die bewusst wissen, dass Gott dort wirksam ist und dieses Wirken nicht nur ablehnen, sondern als Wirken des Teufels ausgeben, dass das die Sünde wider den Heiligen Geist ist. Gerade weil das im Matthäus Evangelium direkt danach steht in dem Zusammenhang. Also ich weiß, ich merke, da spricht Gott. Gott wirkt zu dem. Gott spricht zu mir. Ich müsste ihn jetzt anerkennen. Aber es ist nicht nur so, dass ich gleichgültig bin oder es ablehne, sondern dass ich es sogar noch als Wirken des Teufels ausgebe und propagiere. Dass das diese Sünde wider den Heiligen Geist ist. Wir können jetzt auch daraus ziehen, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht besessen sein können. Also diese Freiheit können wir auch dadurch haben, denn jetzt wohnt der Stärkere ja in uns. Jetzt kommt in dem Bild, in unser Haus will von außen ein Dämon kommen, der kommt ja gar nicht rein. Weil der Stärkere in uns herrscht. Das, was passieren kann, natürlich, dass der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Natürlich, der kommt von außen, will uns Angst machen. Und wir können irgendwelche übernatürlichen Dinge erleben. Aber der Teufel kann nicht von uns Besitz ergreifen, weil Jesus in uns wohnt. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Das lesen wir auch in Römer 8, ja, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Das ist ein hohes und tiefes, das sind auch Fachbegriffe für himmlische Kräfte, die nicht von uns Besitz ergreifen können, weil die Liebe Gottes in uns wohnt und Gott sich an uns bindet. Und das kann uns natürlich auch eine Freiheit geben. Wir sollten nicht herumspielen mit okkulten Sachen, weil das negative Auswirkungen auf unsere Umgebung, auf unsere Anfechtung haben kann. Also wir sollten nicht auf die eigenen Schultern nehmen, wenn wir Besessenen begegnen, weil es ja übernatürliche Auseinandersetzungen sind, die, wie Jesus sagt, manchmal nur mit intensivem Gebet und Fasten vorankommen. Wir sollten auch nie alleine das tun, sondern möglichst immer mit Geschwistern zusammen darum beten, wenn Menschen freikommen. Aber wir brauchen nicht die Angst haben, dass wir als Kinder Gottes in die Abhängigkeit dämonischer Mächte kommen können. Und das gibt uns natürlich eine positive Stimmung, gerade wenn wir hier jetzt diese vielen negativen Dinge gelesen haben, wo Menschen von Dämonen kaputt gemacht werden. An dieser Stelle kommen wir für heute zum Ende und ich möchte wiederum am Ende zusammen mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in diesen beiden Berichten, die wir gelesen haben, deine Größe und Macht erkennen können, dass du größer und mächtiger bist als jede Kraft des Teufels und der Dämonen. Wir danken dir, dass es da nicht ein unentschiedener Kampf ist, von dem wir nicht wissen, wie er ausgeht, du gegen den Teufel, sondern dass wir wissen, du hast den Teufel schon besiegt. Und Dämonen müssen verschwinden, da wo du Einzug nimmst. Wir möchten dich bitten, dass wir einen klaren Blick dafür bekommen, erkennen, wo Menschen in unserer Umgebung leiden unter dämonischer Besessenheit. Und gib uns auch da die Klarheit, die Führung durch den Heiligen Geist, den Mut, auf Menschen zuzugehen, Menschen zu helfen, frei zu werden von dieser Besessenheit. Wir möchten dich bitten, dass du deinen Namen groß machst, dass du dich verherrlichst dadurch, dass du auch in unserer Umgebung in Deutschland Menschen befreist, die unter Besessenheit sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, zu erkennen, wo Krankheit ist und wo Besessenheit ist, da wo Menschen offen sind, deine Kinder zu werden und da wo sie nur äußerlich frei werden wollen oder irgendwelche Phänomene erleben wollen. Wir möchten dich bitten, dass du uns in deiner Hand hältst und auch uns die Gewissheit gibst, dass wir wissen, uns kann nichts passieren, da wo wir in deiner Hand geborgen sind. Vielen Dank dafür, dass du uns nicht alleine lässt und dass wir so vor den Angriffen des Teufels uns nicht zu fürchten brauchen. Vielen Dank auch dafür, dass du uns in der Nacht begleiten wirst. Wir möchten dich bitten um Kraft für den morgigen Tag, dass wir ausgeruht sind und bereit sind für all das, was du vorbereitet hast. Amen. Ja, sollten noch Fragen da sein, dann könnt ihr natürlich gerne noch hierbleiben, dann reden wir noch etwas darüber. Sonst wünsche ich euch einen guten Abend und eine erholsame Nacht.